Alles auf Anfang. Gesundheit neu erklärt. Raus aus den Extremen der Fitness- und Gesundheitsszene und verstehen, was wirklich zählt. Mit Marcel Franz und meinem heutigen Gast, Stefanie Tuschen. Hallo Stefanie, wie geht's dir? Wie läuft's?
Hallo Marcel, bin ja in die komplette Selbstständigkeit gestartet jetzt. Ja, es entwickelt sich, es baut sich auf, sowohl mit der Beratung als auch mit meiner Apothekenvertretungssituation. Und ich bin im Moment ganz optimistisch, dass sich das alles ganz gut entwickeln wird.
Ja, das klingt doch auf jeden Fall super. Ja, du bist ja hier schwerpunktmäßig, aber auch ganz stark im Diabetesbereich unterwegs. Ich denke mal, unsere Zuhörer, die vielleicht gerade selber mit diesem Thema auch konfrontiert werden oder so und vielleicht auch gar keine Berührungspunkte damit hatten, du natürlich mit deiner ganzen Expertise da vielleicht einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könntest und vielleicht auch die ein oder andere Angst sogar nehmen könntest dem Zuhörer. Da würde ich auch einfach sagen, fange ich einfach mal an mit, was ist denn Diabetes überhaupt?
Ja, ich würde mich noch mal kurz eben vorstellen, damit die Leute tatsächlich wissen, dass ich ein bisschen Expertise habe. Ich bin Apothekerin und Ernährungs- und Diabetesberaterin, zum einen auf der beruflichen Seite und habe selber seit 40 Jahren einen Typ-1-Diabetes und hatte dadurch doch reichlich Gelegenheit, Erfahrung auch zu sammeln. Das habe ich jetzt mal so zur Erklärung vorgeschoben. Und zu deiner Frage natürlich jetzt, was ist denn überhaupt Diabetes? Also definitionsgemäß ist Diabetes mellitus eine chronische Stoffwechselerkrankung, bei der der Blutzucker dauerhaft erhöht ist. Das kann jetzt verschiedene Ursachen haben. Und das Wichtigste dabei zu wissen ist, dass das Hormon Insulin unseren Blutzucker reguliert. Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse, in den Beta-Zellen produziert und bei jedem gesunden Menschen automatisch mit der Höhe des Blutzuckerspiegels ausgeschüttet und reguliert damit eben die Kohlenhydrataufnahme und den Blutzuckerspiegel. Und dieses System ist, wenn ein Diabetes vorliegt, gestört. Da gibt es verschiedene Ebenen und das Insulin ist wichtig, um eben unsere Kohlenhydrate bzw. den Zucker, der aus den Kohlenhydraten bei der Verarbeitung entsteht und der auch wichtig ist, um uns Energie für unsere Zellen, für die Muskeln, fürs Gehirn zu geben, überhaupt verfügbar zu machen. Also Insulin wirkt wie ein Schlüssel quasi an den Zellen, um den Zucker dort einzuschleusen und nutzbar zu machen. Das ist jetzt so die physiologische Basis dahinter, um das zu erklären. Und bei einem Diabetes ist entweder zu wenig Insulin vorhanden, dass der Blutzucker nicht komplett verarbeitet werden und aufgebraucht werden kann, oder das Insulin kann nicht richtig in die Zellen eingeschleust werden, sodass dann auch wieder im Endeffekt der Blutzuckerspiegel einfach steigt.
Jetzt wäre mal meine Frage an der Stelle. Was denkst du denn, was läuft denn im menschlichen Körper halt anders, dass der meint, er müsste diese Zellen so sinngemäß eher zerstören?
Das ist ja eben die Frage. Da kommen wir schon zur Frage der Unterscheidung der verschiedenen Diabetestypen. Das, was du angesprochen hast, passiert tatsächlich beim Diabetes Typ 1. Das ist eine Autoimmunerkrankung, bei der eben der Körper die eigenen Beta-Zellen angreift und zerstört und die daraufhin kein Insulin mehr produzieren. Und das geht auch bis zur kompletten Zerstörung, also zur kompletten Erschöpfung der Insulinproduktion. Dann ist man ein Leben lang auf Insulinzufuhr angewiesen.
Ist das denn schon irgendwie in der Richtung erforscht, genau woran das liegt?
Ganz genau erforscht ist es tatsächlich immer noch nicht. Also im Fokus und im Verdacht stehen tatsächlich virale Erkrankungen, Virusinfektionen wie Masern, Mumps, Röteln, die man in der Kindheit durchlebt, vielleicht eine genetische Disposition. Bei der Corona-Zeit sind tatsächlich einige Diabetesfälle aufgetreten nach einer Covid-Infektion. Da scheinen immunologische Prozesse eine Rolle zu spielen, die aber tatsächlich bis ins Letzte immer noch nicht erforscht sind. Die Forschung ist dran, dabei zu sein. Es gibt auch Ansätze, um vielleicht den Ausbruch eines Diabetes im Kindesalter herauszögern zu können. Da gibt es verschiedene Therapieansätze, sage ich jetzt mal. Aber bis heute lässt sich das auch noch nicht komplett verhindern, letztendlich.
Ja, da können wir natürlich einfach nur Bestes für die Zukunft hoffen, ne? An der Stelle, dass da wirklich mal auch auf die Forschung gesehen, da wirklich Gas gegeben wird. Seit wann ist das ungefähr bekannt? Seit wie vielen Jahren schon?
Diabetes an sich ist schon sehr lange bekannt, war schon im Mittelalter bekannt. Daher kommt ja auch der Name. Diabetes mellitus heißt ja honigsüßer Durchfluss. Und von damals war den Leuten bekannt, dass das gehört ja zu den ersten Symptomen des Diabetes, dass man sehr starken Durst bekommt und eben auch sehr viel Urin lassen muss dementsprechend. Und dieser Urin durch die Zuckerausscheidung, weil das zu viel Zucker im Körper dann auch über die Nieren wieder ausgeschieden wird und der Urin dadurch süß riecht und schmeckt. Das wusste man tatsächlich schon im Mittelalter und man fing auch damals schon tatsächlich relativ schnell an, das diätetisch zu versuchen, in den Griff zu kriegen, indem man die Leute auf wirklich Fahrkost quasi setzte, was natürlich damals nicht funktioniert hat. Und das ja erst wirklich im frühen 19. Jahrhundert mit Best und Benting, die dann das Insulin quasi erfunden bzw. dem Hundepankreas synthetisieren konnten und 1920 den ersten Menschen damit behandelt haben. Seitdem ist Diabetes Typ 1 überhaupt behandelbar und überlebbar tatsächlich.
Okay, also würdest du sagen, war definitiv früher ja auch dann die Sterberate dadurch höher.
Früher sind alle daran gestorben. Bevor es Insulin gab, sind alle daran gestorben, ja.
Also können wir dann da an der Stelle wirklich sagen, toi, 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 dass wir da auf jeden Fall diese Möglichkeit mittlerweile haben. Auch wenn natürlich nach oben hin immer Luft ist, aber definitiv, weil jedes Leben ist ja nun mal halt lebenswert.
Absolut.
Sollte natürlich auch gerettet werden, definitiv, genau. Und ja, ich sage ja, da können wir auf jeden Fall nur langfristig hoffen, dass sich da die Forschung wirklich in eine gute, positive Richtung weiterentwickelt und dann so viele wie mögliche Betroffene da auf jeden Fall behandelt werden können. Es gibt ja eigentlich mehrere Typen und ich habe ja sogar durch eine Recherche heraus sogar gelesen, was von Typ 3. Aber man hört immer noch was so von Typ 1 und 2 in der Regel. Vielleicht kannst du auch einfach nochmal ganz kurz erklären. Also Typ 1 hast du ja schon wirklich jetzt ausführlich besprochen. Was ist Typ 2? Was ist sogar Typ 3? Genau, erzähl einfach mal.
Ja, also der nächstbekannte oder eigentlich sogar bekannteste Diabetes-Typ ist der Typ 2 oder auch volksmündlich Altersdiabetes genannt, bei dem jetzt die Entstehung ein bisschen anders gelagert ist. Da liegt nicht diese Autoimmunerkrankung und Zerstörung der Beta-Zellen vor. Es kann auch eine genetische Disposition dazu geben, aber der Lebensstil hat dort auch nochmal eine große Auswirkung. Denn dabei geht es eher um eine Ausnutzung der Insulinproduktion und die Insulinsensitivität nimmt ab. Das heißt, das Insulin wirkt weniger im Körper, beziehungsweise es kann weniger in die Zellen aufgenommen werden. Das ist so dieser Kopplungsmechanismus aus, irgendwann ist zu wenig Insulin da in der Produktion und die Zellen können es nicht richtig aufnehmen, weil das Schloss quasi, der Schlüssel und das Schloss nicht richtig funktioniert. Und das entsteht tatsächlich schneller, wenn man sich nicht entsprechend ernährt, wenn man wirklich zu viel isst, wenn man übergewichtig ist, wenn man einen hohen Zuckerkonsum über lange Zeit betreibt, sich wenig bewegt. Das sind alles Dinge, die eben einem Typ 2 doch Vorschub geben können. Das ist einerseits die Seite, auf der anderen Seite finde ich auch immer die ganz gute Seite, weil man es nämlich mit einer Lebensstiländerung oft noch ganz gut in den Griff bekommen kann.
Jetzt hätte ich da an der Stelle mal eine kurze Zwischenfrage, weil du gerade das mit dem Zuckerkonsum angesprochen hattest. Auf Typ 1 zum Beispiel bezogen, im Allgemeinen reden immer sehr, sehr viele sofort von immer zu viel Zuckerkonsum. Ich meine, was auch natürlich irgendwo der Realität entspricht. Denkst du aber auch, ein erhöhter Zuckerkonsum begünstigt auch Typ 1?
Nein. Klares Nein, weil das tatsächlich, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Man kann Typ 1 und Typ 2 nicht vergleichen. Das ist nicht so. Ich würde immer sagen, ein zu hoher Zuckerkonsum ist nicht gut. Und gerade auch bei Kindern finde ich es sehr sinnvoll, darauf zu achten. Bin kein Freund, irgendwas komplett zu verbieten. Kann man, glaube ich, auch heutzutage schlecht. Dürfen mal naschen, die dürfen was zu sich nehmen. Aber es sollte gezielt als Genuss sein und nicht dauerhaft. Und was ich ganz schrecklich finde, sind an der Stelle die ganzen gesüßten Getränke bei den Jugendlichen. Die ganzen Energy Drinks und Co., also alle diese Dinge, wo man so geballt Zucker und dann noch in flüssiger Form aufnimmt, das ist letztendlich einfach Gift dann für den Körper.
Wie man so schön sagt, die Dosis macht das Gift.
Genau, aber nicht für einen Typ 1 nicht auslösend. Bei einem Typ 2 tatsächlich sieht das anders aus. Da macht das definitiv doch was aus. Und du hattest dann noch angesprochen, dass es noch mehr gibt. Es gibt tatsächlich noch einen Diabetes Typ 3, was wirklich viele nicht wissen. Das ist eine Diabetesform, die letztendlich durch andere Erkrankungen ausgelöst wird. Zum Beispiel durch Alzheimer. Das ist jetzt in den neuesten Studien so, dass da insulinresistente Prozesse im Gehirn stattfinden und dann auch nochmal einen Diabetes auslösen. Für den Typ 3 ist aber die Hauptursache tatsächlich eine Erkrankung oder ein Schaden an der Bauchspeicheldrüse oder eben die komplette Entfernung der Bauchspeicheldrüse. Bauchspeicheldrüse nach zum Beispiel chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündungen, nach Tumorbildungen, nach Unfällen, nach solchen Dingen, dann hat man automatisch eben einen Diabetes, wenn einem die Bauchspeicheldrüse mit den insulinproduzierenden Beta-Zellen entfernt wird oder sie eben durch andere Erkrankungen komplett ausfällt.
Das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil ich wusste davon auch echt gar nichts. Bin da nur durch Zufall drüber gestoßen und ich finde es aber gut, dass du es auf jeden Fall so erklärt hast, weil ich denke mal, das wird für die meisten Zuhörer definitiv mal auch was ganz Neues sein, davon überhaupt gehört zu haben. Jetzt ist es ja so, dass bei, ob jetzt Typ 1 oder Typ 2, was würdest du grundsätzlich empfehlen, könnte man noch machen, um den Ganzen vorzubeugen? Da ziele ich jetzt zum Beispiel auf das Thema Sport, Bewegung ab. Was meinst du, was sollte man da so in der Regel vielleicht machen? Reichen Alltagsbewegungen da aus? Sollte man vielleicht auch ein gezieltes Training absolvieren? Was ist da so deine Meinung dazu?
Also Alltagsbewegung, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Es definitiv trägt dazu bei zur Prävention, nicht nur zum Diabetes, sondern tatsächlich auch bei dem großen Block der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ganz wichtiger Aspekt. Du bist der Fitnesstrainer. Ich bin jetzt da nicht die Expertin, was spezielle Übungen angeht. Ich glaube auch, dass das nicht nötig ist, sondern dass wirklich diese Alltagsbewegung begleitet mit einem bisschen Ausdauertraining und einem leichten Krafttraining, dass man die Muskulatur aufbaut, weil die Muskeln sind unser größter Verbraucher von Energie, von Kohlenhydraten, von Zucker. Wenn man da ein gutes Grundgerüst hat, ist der Grundumsatz schon mal größer und da. Das muss jetzt, denke ich, nicht unbedingt die tägliche Muckibude oder sowas sein, sondern das können auch leichte Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sein, die man einbaut. Da gibt's gute Anleitungen oder man kann sich an dich wenden und ansonsten ein bisschen moderates Ausdauertraining, je nach Vorlieben, ob man jetzt Rad fährt oder gerne läuft oder schwimmen geht, dass man da wirklich so 3-4 Mal die Woche eine halbe Stunde tatsächlich hinkriegt, dass das Herz-Kreislauf-System ein bisschen in Gang kommt und trainiert wird. Ich denke, wenn man solche Dinge berücksichtigt, ist man schon wirklich sehr, sehr gut aufgestellt.
Jetzt ist es ja so, dass grundsätzlich so die Mehrheit da draußen, Statistiken belegen es ja, chronisch gestresst sind. Und auch die allermeisten haben ja natürlich deswegen auch Schlafprobleme. Was würdest du sagen, steht zwischen Stressbewältigung und ausreichendem Schlaf in Bezug auf Diabetes da auch nochmal eine entscheidende Verbindung?
Auch da laufen Untersuchungen, die alle natürlich nicht ganz validiert und das nicht beweisen. Also ich glaube ja, dass das mit Sicherheit was macht und ich kann das für mich als langjährigen Typ 1er nur unterstreichen, dass ich an meinen Blutzuckerkurven sehen kann, wie es mir seelisch geht und wie der Stress wirkt, dass dann der Blutzucker steigt, weil eben Stress produziert Cortison, Glukokortikoide werden sie auch genannt. Gluco ist Zucker, also die treiben quasi den Blutzucker in die Höhe, was früher mal Sinn machte, weil wir dadurch ja auf Flucht vor dem Säbelzahntiger getrimmt waren und dafür schnelle Energie brauchten. Chronischer Stress macht das mit uns, aber wir können es eben nicht, wir rennen nicht ständig weg, also wir verbrauchen es nicht, deshalb haben wir es im Körper. Also ich denke, das Senken unseres Cortisonspiegels macht immer Sinn. Durch leichte Entspannung, Meditation, Yoga, da muss jeder auch für sich ein bisschen eine Technik finden, dass man von so einem Stresslevel runterkommt. Und das wirkt natürlich dann auch wieder, dass man besser schläft. Das hat ja auch wieder den Zusammenhang. Ausreichend Schlaf ist total wichtig. Das wird, glaube ich, auch bei vielen unterschätzt. Und jeder von uns kennt das auch, dass man irgendwie denkt, oh, jetzt abends, ich sitze jetzt gerade auf der Couch und dann, ach, ich gucke die Serie doch noch zu Ende und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt noch irgendwas für mich tun und geht erst irgendwie um 12 ins Bett und um 6 klingelt aber schon wieder der Wecker. Das ist im Prinzip zu wenig Schlaf. Das wird, glaube ich, echt leicht unterschätzt. Und da am Schlaf streichen wir, glaube ich, zu früh irgendwas an der Zeit. Das muss auch ich mir, glaube ich, immer mal wieder vor Augen führen, dass man dann mal wieder eine Phase hat, wo man sagt, so, ich achte jetzt mal drauf.
Also grundsätzlich sehe ich das ja nicht anders. Hau mir auch ganz oft die Nächte um Ohren, wenn ich ehrlich bin. Aber das hat auch damit zu tun, wenn man natürlich auch ein Business hat. Von nichts kommt nichts. Da muss man halt einfach dran arbeiten. Nichtsdestotrotz versuche ich natürlich auch immer wieder einen Ausgleich zu schaffen, wo ich dann sage, ich lege zum Beispiel auch mal mein Telefon weg oder so und bin lieber draußen unterwegs, ne, genieße die Natur, Thema Alltagsbewegung wieder. Ich finde, da ist einfach ganz entscheidend, die körpereigene Balance herzustellen. Ich rede ja auch immer ganz oft von natürlichen Gleichgewichten und meine persönliche Meinung ist ja auch, die sind aufgrund unserer modernen Lebensweise sowieso komplett aus dem Lot. Das ist ja alles nicht mehr so, wie es mal war. Wir leiden ja heute nur noch unter Dauerstress, chronische Erkrankungen und vieles mehr, was ja wirklich durch unsere moderne Lebensweise halt aufgetreten ist. Und Und gerade du ja auf Thema Diabetes bezogen, wirst es ja sowieso aus deiner langjährigen Erfahrung am besten wissen, was das jetzt heißt. Welche Faktoren spielen wirklich enorm mit rein, sind vermehrt aufgetreten, die dazu geführt haben, dass eine Diabetes aufgetreten ist? Du hattest ja gerade noch erwähnt gehabt, hier auch Corona-Zeit zum Beispiel. Das ist was, das hat das wohl irgendwo im Verhältnis zu sehen, weil ist jetzt im Nachgang, so kommt es mir vor, ganz oft so diese Thematik jetzt wieder aufgegriffen wird und jetzt alle die, die geimpft sind, haben jetzt irgendwelche Nachschäden davon getragen, laut Studien und so. Aber wir bleiben jetzt aber natürlich beim Thema Diabetes. Da würde ich jetzt nochmal die Frage an dich stellen, was meinst du denn prozentual, hat das denn mehr ausgemacht auf diese Erkrankung?
Das kann ich nicht sagen, da bin ich tatsächlich auch kein Mediziner für. Da weiß ich auch nicht, ob das diese Stresssituation war. Wie gesagt, es gibt die Fälle, die eben nach einer Corona-Infektion, also nach dieser viralen Belastung, den Typ 1 entwickelt haben. Und das ist eben diese Autoimmungeschichte. Da gibt es Fälle, die sind auch bewiesen, die sind einfach da. Aber das ist eben diese Immungeschichte, die da läuft. Das ist jetzt nicht ein Typ 2, ist vielleicht in der Zeit auch vermehrt aufgetreten, weil die Leute nicht mehr rauskamen, sich nicht bewegt haben, mehr gegessen haben. Diese Geschichten, das ist wieder dann der Lifestyle im Prinzip. Da habe ich aber keine Zahlen und Daten tatsächlich zu, ob man das in Prozent ausdrücken kann. Also ich finde, zur Prävention überhaupt des Diabetes, und da sprechen wir jetzt vorwiegend tatsächlich über den Typ 2, weil man da das meiste machen kann. Auch Ernährung macht da eben schon einen sehr, 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 sehr großen Anteil aus, dass man sieht, dass man eine ausgewogene, vor allem ballaststoffreiche Ernährung mit wenig Zucker und mit wenig verarbeiteten Kohlenhydraten hat, um den Blutzucker stabil zu halten, dass man Mehle durch Vollkornmehle austauscht, Nudeln durch Vollkornnudeln, großen Gemüseanteil auf dem Teller hat. Die Hälfte des Tellers mit Gemüse oder Rohkost zu füllen, finde ich, ist so ein super alter Tipp, den ich einfach grandios finde. Da muss man gar nicht groß Kalorien zählen, rechnen, überlegen. Das kann jeder so quasi abmessen auf dem Teller und schon ist man eigentlich in einem ganz guten Rahmen. Hat dann noch ein Drittel für die Kohlenhydrate und ein Drittel für im besten Fall gute Proteine, ein mageres Fleisch oder Fisch, Hülsenfrüchte, ganz großer Gamechanger. Hülsenfrüchte finde ich einfach genial, ob jetzt Kichererbsen oder Linsen, alles in die Richtung. Gibt es tolle Rezepte, wie man es auch verarbeiten kann. Sehr, sehr vielfältig einsetzbar.
Da bist du, glaube ich, ja sowieso sehr prädestiniert. Ne? Ich hatte ja mal gesehen, du machst ja regelmäßig irgendwie was mit Rezepten.
Ja, genau. Das ist ja so meins, wo ich herkomme, genau. Und ich finde, da kann man wirklich so viel erreichen tatsächlich. Und sich einfach auch zu sagen, dass man die Anzahl der verarbeiteten Lebensmittel möglichst reduziert, versucht frisch zu kochen. Ich weiß, viele sagen dann immer, das ist aufwendig, das kostet viel und dann stehe ich Stunden und muss schnibbeln und muss machen. Ich glaube, wenn man sich mal damit befasst und es versucht, ist es gar nicht so. Teurer ist es sowieso nicht, wenn ich mir so überlege, was diese ganzen Fertig-Pizza- und Co.-Dinger da alle kosten, ist man, glaube ich, frisch gekocht deutlich günstiger. Aber da kann man eine eigene Folge zu machen, wie man das irgendwie einbaut. Aber wenn man das sich immer mal wieder ein bisschen einfach vor Augen führt, das ist auch ein Prozess, den man lernen kann. Ich finde einfach, Ernährung macht da wirklich sehr, sehr viel aus. Und wie gesagt, worauf ich immer so poche, ist eben Getränke. Das wird so oft übersehen. Diese gesüßten Getränke und auch Säfte. Ein Saft ist kein Getränk. Ein Saft ist reiner Zucker. Es geht ganz schnell. Es ist nur noch der Fruchtzucker im Prinzip drin. Das kann man oft auch mit Konzentraten. Und wie gesagt, es ist einfach, es wird gepresst. Es bleibt, der Zucker bleibt übrig. Die Ballaststoffe, die Füllstoffe fallen alle weg. Der Zucker schießt sofort in den Körper, wie purer Zucker letztendlich auch. Also Säfte auch nicht pur, mal zum Frühstück einen O-Saft, wenn man dann auch ein bisschen Quarkspeise, Joghurt, meinetwegen Brötchen mit Käse, irgendwas dabei hat, dass es langsamer aufgenommen wird, kann man das machen. Ansonsten bin ich Fan von echtem Obst. Lieber dann eine Orange eben abpellen und dazu essen, hat man noch den ganzen Vorteil von den zusätzlichen Stoffen drumherum. Das sind so ein paar jetzt Schnelltipps.
Aber da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir, weil ich sehe das nicht anders und ich mache es auch nicht persönlich anders. Ich habe grundsätzlich hier immer ganz, ganz viel Obst da, weil ich ja auch immer grundsätzlich die Meinung vertrete, unser Körper, und es ist eigentlich auch untypisch aus evolutionären Wegen her gesehen, Nahrung in isolierter Form zu sich zu nehmen.
Nein, kann er nicht. Ist einfach nicht vorgesehen. Und wir Menschen mit Diabetes, gerade Typ 1, das ist der Standardsatz, Saft ist nur als Hypohelfer da. Also wenn man gerade in einer Unterzuckerung ist und schnell seinen Blutzucker einfach wieder anheben will. Dafür haben wir Saft im Haus, für nichts anderes.
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ne? Man darf nicht immer alles verteufeln. Man muss halt nur wissen, wie man was halt einsetzt und halt nicht kontinuierlich konsumieren. Wie ist es denn da bei dem Thema zum Beispiel, das fällt mir gerade nämlich so ein, Supplemente. Was würdest du sagen, macht Sinn, zusätzlich vielleicht zu konsumieren für einen Diabetiker? Und ich spiele da ja gerne auch immer auf das Thema Zellgesundheit an, weil Gesundheit fängt in der Zelle an. Wie unterstützend wäre das für den Diabetiker?
Finde ich sehr unterstützend. Gut, dass du das Thema ansprichst. Dass gerade für Menschen mit Diabetes ist die Zellgesundheit sehr wichtig, weil wir eben ja doch diese oft erhöhte Blutzuckerkonzentration haben, die mit den Zellwänden reagieren. Es gibt diese Verbindung von Eiweißmolekülen und Zuckermolekülen. Typ 1er wissen das, Typ 2er auch. Der regelmäßige HbA1c-Wert, der misst im Prinzip, wie sehr sich Zuckermoleküle an den Gefäßen anlagern. Und das kann auch kleine Entzündungen, so Mikroentzündungen auslösen. Und das ist ja eine der großen Risiken eines Diabetes, sowohl Typ 1 als auch Typ 2, dass wir Gefäßschäden bekommen an den Augen, an den Nieren und an Füßen und Händen. Das sind so die ersten Dinge, die auftreten, weil da viele dieser ganz kleinen Mikrogefäße vorliegen, die dann eben geschädigt werden und kaputt gehen letztendlich. Und da finde ich schon wichtig, dass man da vorsorgt. Und ich bin ein großer Fan von Omega-3, das zuzufügen, weil das der entzündungshemmende Stoff letztendlich ist, den wir brauchen. Die Gefäße stabil hält, für einen guten Stoffaustausch der Zellwände sorgt und wir eigentlich alle damit unterversorgt sind, weil es nur in marinen Produkten vorkommt, also wirklich Algen oder fetter Seefisch. Und glaube, wir alle das erstens zu wenig konsumieren und selbst wenn wir regelmäßig Fisch essen, ist wahrscheinlich da auch mal Zuchtfisch dabei, der mit Sojaprodukten gefüttert wird. Das ist auch nochmal ein Thema für sich. Weil ich finde, Omega-3 gehört auf jeden Fall zu den ganz großen und zur Basis der Supplemente im Prinzip dazu. Ansonsten ist immer noch mal ein B12 und auf jeden Fall ein Vitamin D, das was im Mangel sein könnte bei uns Europäern, einfach auch, weil die schwer über die Ernährung aufzunehmen sind und gerade das Vitamin D über das Sonnenlicht eigentlich nur synthetisiert wird und wir davon im Winter sowieso zu wenig haben und im Sommer schützen wir uns vor der Sonne, was für die Haut auch wieder Sinn macht. Also das finde ich sind auch nochmal so zwei kritische Stoffe. Ansonsten meine ich, dass man mit einer ausgewogenen Ernährung eigentlich gut aufgestellt ist und sonst nur in noch anderen Krankheitsfällen und so weiter. Das sind natürlich Ausnahmen, da nochmal speziell gucken kann. Aber für einen Menschen, der ansonsten gesund ist, finde ich, sind das die Dinge.
Ja, das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich, Stefanie. Ich danke dir auf jeden Fall dafür.
Sehr, sehr gerne. Ich wollte noch sagen, also das Leben auch mit einem Diabetes ist durchaus nicht einfach nur ein Schicksal, sondern durch eben schon die Forschung und die Möglichkeiten, die wir heute haben, wirklich gut zu handeln und eine der chronischen Erkrankungen, bei der man eben wirklich viel tun kann und es in der Hand hat, um damit auch ein gesundes, glückliches, normales Leben in Anführungsstrichen führen zu können. Das ist mir schon ganz wichtig zu sagen. Das ist jetzt nicht einfach ein Schicksalsschlag, den man da so hinnehmen muss, sondern da hat man viele Möglichkeiten und das kann man wirklich gut in den Griff kriegen. Und an die Forschung natürlich immer. Also wenn es noch eine Heilung gibt, her damit, nehme ich sofort. Das ist gar keine Frage. Genau, aber bis dahin, glaube ich, schlagen wir uns alle soweit ganz wacker durch.
Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall dadurch viele Hörer erreichen werden, ne, die gerade in diesem Thema vielleicht ganz neu konfrontiert werden. Und kann nach wie vor nur das Beste hoffen für die Forschung, dass es wirklich vorangeht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute da warst.
Dankeschön.
Man merkt, du bist da mit Leib und Seele dahinter und dabei. Nee, hat mich super gefreut, dass du heute hier warst. Ich würde mich freuen, wir würden uns irgendwann nochmal auf eine neue Folge treffen.
Gerne.
Können wir auf jeden Fall nochmal vielleicht über andere Dinge, gerade auf diese Thematik bezogen, sprechen. Gibt ja einige Unterthemen, denke ich mal, die man da noch behandeln kann.
Bestimmt.
Dann würde ich sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Sonntag.
Das wünsche ich dir auch.
Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Das war Alles auf Anfang. Gesundheit neu erklärt. Mit Marcel Franz und Stefanie Tuschen. Für weitere Folgen abonniere gerne meinen Podcast. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da und schaue dich über die Links in der Beschreibung gerne um. Bis zum nächsten Mal.